Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Freiheit bedeutet, nach Jahren im Gefängnis wieder auf die Bühne zu können. Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikava war lange Zeit inhaftiert und kann nun wieder frei arbeiten. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Zwischen den beiden Weltkriegen begegneten sich die beiden Künstler Max Ernst und August Macke. Eine Bonner Ausstellung stellt die beiden gerade einander gegenüber. Zunächst aber reden wir aus gegebenem Anlass über Sprache und darin geäußerte Wut. Für den früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner war beides noch Ausdruck gelebter Freiheit.
Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Herr Abgeordneter Wehner, dieser Ausdruck ist nicht parlamentarisch.
War das parlamentarisch, einer Partei von dieser Tradition vorzuwerfen, sie führe und flankiere die hiesigen Debatten mit Verleumdungsaktionen und Kampagnen draußen? Nein, nein, das ist nicht in Ordnung. Bei uns ist manches nicht in Ordnung.
Insgesamt 58 Ordnungsrufe kassierte Wehner für solche sprachlichen Provokationen. Zum Beispiel auch dafür, dass er seinen Kollegen Jürgen Todenhöfer einmal als Herrn Hodentöter bezeichnete. Sprachliche Ausreißer in der politischen Rede, die allerdings auch einen gewissen kalauernden Sprachwitz hatten. Anders bei Trump. Wenn der heute Nachmittag noch vor Ablauf des von ihm festgelegten Ultimatums zur Öffnung der Straße von Hormuz damit droht, eine ganze Zivilisation werde sterben und nie mehr zurückkehren, hat das auch sprachlich gesehen eine historische Dimension an Eskalation und Entgleisung erreicht. Öffnet die verdammte Meerenge, ihr Crazy Bastards, oder ihr werdet in der Hölle landen, schrieb er zuvor schon auf seinem Netzwerk Truth Social. Indes meldet Teheran heute Angriffe auf Eisenbahnbrücken und Autobahnen. Eine Sprache, die bewusst eskaliert, vulgär und populistisch ist. Warum spricht Trump so, wo es doch eigentlich um das Ziel geht, den Krieg im Iran zu beenden? Ist das noch akzeptabel? Das habe ich den Aachener Sprachlinguisten Thomas Nier heute Nachmittag gefragt.
Gute Frage. Wir sprechen in der Sprachwissenschaft oder in der Sprachkritik davon Angemessenheit. Und man muss je nach Situation entscheiden, was ist jetzt gerade bei diesen Zuhörern in dieser Situation vor diesem Publikum angemessen. Und wenn wir traditionelle Angemessenheitskriterien nehmen, dann wird man schon sagen, was Trump da gerade macht, ist eben überhaupt nicht angemessen. Aber inzwischen haben wir uns ja daran gewöhnt, dass Trump sprachlich so agiert, auch wenn er das immer noch steigert. Und man hätte gedacht, dass das gar nicht mehr zu steigern ist. Aber für Überraschungen ist er immer gut, sagen wir es mal so.
Ja, was passiert denn da genau? Welchen Effekt hat das, wenn Reden und Handeln, wie in diesem Fall, so weit auseinanderdriften? Also Trump, Sie haben es gerade beschrieben, kündigt ein Ultimatum an, aber spricht die Gegenseite zum Beispiel als Bastards an. Welchen Effekt hat das?
Man wird sehen, welchen Effekt das hat. Im Moment scheint es ja so zu sein, dass die Gegenseite zumindest nicht sich einschüchtern lässt, sondern zumindest auf der Vorderbühne sozusagen. Und man weiß ja tatsächlich nicht, was im Hintergrund läuft an Verhandlungen und wie da miteinander umgegangen wird. Ob die Verhandlungspartner von Trump das ausblenden, was Trump da so veranstaltet, oder ob das negative Effekte hat, was ich stark vermuten würde, weil Demütigungen führen selten dazu, dass man gute Argumente austauscht. Aber wie gesagt, das kann man eigentlich, oder ich zumindest kann es nicht einschätzen. Ich halte es aber auch nicht für produktiv, so vorzugehen.
Aber Sie würden sagen, wenn sprachliche Entgleisungen in der Politik passieren, sie aber Verhandlungen dienen, also einem Befrieden einer Situation, dann sind sie durchaus angemessen?
Also Angemessenheit wird eigentlich so meistens definiert, dass man überlegen muss, wenn man sprachliche Handlungen plant, dass man überlegen muss, was will ich damit erreichen? Welches Ziel will ich damit erreichen? Und die Ziele sind natürlich sehr unterschiedlich, die man sich setzen kann. Und prinzipiell, wenn mein Ziel ist, den Gegner herabzuwürdigen oder den Gesprächspartner oder ihn zu beleidigen, dann muss ich mich natürlich anderer Mittel bedienen, als wenn ich sozusagen jemand besänftigen will, zur Vernunft bringen will oder mit ihm rational argumentieren will. Und vor dem Hintergrund kann man sehr stark bezweifeln, dass das angemessen ist, was Trump da gerade veranstaltet.
Und wie ordnen Sie, was die Angemessenheit anbetrifft, so eine Aussage ein wie: Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub? Sie wissen, das hat Joschka Fischer als damaliger Grünen-Fraktionschef geäußert, ist dann auch einen Tag später zurückgenommen.
Ja, man würde salopp sagen, da hat sich jemand ehrlich gemacht und aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. In Bezug auf Angemessenheit sehe ich da heute im Parlament eine interessante Entwicklung, dass nämlich die extreme Rechte es gerade darauf anlegt, Ordnungsrufe zu kassieren. Und da ist die Strategie, scheint mir so, dass Ordnungsrufe als Ritterschläge empfunden werden. Also man muss geradezu sprachlich provozieren, um vor seinen eigenen Wählerinnen und Wählern und vor den Fraktionskolleginnen und Kollegen wertgeschätzt zu werden. Und das ist natürlich eine höchst problematische Entwicklung, wenn man ja Sprachverrohung sozusagen bewusst betreibt.
Ja, und da scheint man auch kaum noch hinterherzukommen. Im Deutschen Bundestag haben die Entgleisungen offenbar so zugenommen, auch in ihrer Drastik, dass mittlerweile bis zu 2000 Euro, glaube ich, bezahlt werden müssen.
Ganz genau. Ob das mit Geldstrafen einzuholen ist, das Phänomen, das bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich habe allerdings meine Zweifel.
Sie haben vor einiger Zeit ein Buch geschrieben über die Sprache der Rechten. Was ist denn Ihre Erklärung? Warum bedienen sich vor allem die Populisten einer solchen derben Sprache? Etwa wenn Putin sagt, er wolle von ihm sogenannte Terroristen auf dem Scheißhaus abmurksen. Wen will er mit so einer Sprache adressieren?
Ja, da werden ja sozusagen niedrigste Instinkte angesprochen. Das ist so ein bisschen in die Richtung, wie es auch in der Zeit des Nationalsozialismus üblich war, dass man politische Gegner bzw. Menschen jüdischen Glaubens zu Ungeziefern, zu Parasiten erklärt hat, die man ausmerzen müsse und Ähnliches. Ja, wen will man damit erreichen? Sicherlich nicht Leute, die rationalen Argumenten eher zugänglich sind, sondern da werden ja wirklich Affekte bedient. Und da ist es dann ganz hilfreich offensichtlich, wenn man diesen Feind ja dehumanisiert, demütigt und so weiter, was man mit Sprache natürlich sehr gut kann.
Wenn Trump nun von Bastards spricht, Sie nannten gerade die Parasiten, reicht das an NS-Rhetorik heran? Sehen Sie das?
Also es geht zumindest in diese Richtung, das würde ich schon sagen. Es ist, glaube ich, nicht gleichzusetzen mit NS-Rhetorik, das nicht. Aber es ist, also generell kann man schon sagen, das ist sprachliche Verrohung, weil da nicht von Mensch zu Mensch gesprochen wird, sondern da werden Menschen ja wirklich übelst diffamiert und herabgewürdigt. Solche Äußerungen haben ja mit einer sachlichen Auseinandersetzung nun überhaupt nichts mehr zu tun.
Wenn aus politischer Rhetorik diffamierende Sprache wird. Darüber sprach ich mit dem Aachener Sprachlinguisten Thomas Nier. Von Drohgebärden, selbst von so harten Strafen wie der eigenen Inhaftierung, hat sich die belarussische Oppositionelle Maria Kalasnikava nicht einschüchtern lassen. Weil die Flötistin und Dirigentin sich auch öffentlich gegen den langjährigen Machthaber Alexander Lukaschenko wandte, war sie im September 2020 verhaftet und zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember 2025 ist sie begnadigt worden, konnte nach Deutschland ausreisen und vor einigen Wochen endlich den Karlspreis entgegennehmen, mit dem sie schon vor 4 Jahren in Abwesenheit ausgezeichnet worden war. Am kommenden Donnerstag ist sie mit einer eigenen Performance im Berliner Radialsystem zu sehen. Charlotte Weinreich hat sie vor kurzem in Berlin getroffen.
An einem frühlingshaften Tag in Berlin treffe ich Maria Kalesnikava in einem Park in der Stadtmitte. Noch vor wenigen Monaten wäre das unvorstellbar gewesen. Die belarussische Oppositionelle saß über 5 Jahre im Gefängnis. davon über 2 Jahre in Isolationshaft. Sie hatte dort keinerlei Kontakt zur Außenwelt, verbrachte Tag und Nacht in einer winzigen Zelle. Am meisten gefehlt hat der 43-Jährigen in dieser Zeit ihre Familie, ihre Freunde, aber auch die Musik. Denn Maria Kalesnikava ist Dirigentin und Flötistin.
Man merkt das als Musiker, dass ein riesiger Teil von Leben ist einfach nur in Gedanken. Aber ich habe sehr oft vorgestellt, was ich spiele und wie ich spiele. Quasi so eine mentale Übung. Und das hat auch geholfen, weil natürlich im Gefängnis gibt es ganz andere Soundwelt. Die Klänge sind ganz anders, zum Beispiel wie Metall klatscht oder so.
Maria spricht fließend Deutsch, weil sie vor ihrem Wechsel in die Politik über 10 Jahre in Deutschland als Musikerin gearbeitet hat. 2020 schließt sie sich der Oppositionsbewegung gegen das Regime von Alexander Lukaschenko an. Im gleichen Jahr gewinnt der amtierende Präsident die Wahlen in Belarus. Doch die Opposition wirft ihm Betrug vor und will das Ergebnis nicht anerkennen. Im ganzen Land kommt es zu massiven Protesten. Und Maria Kalesnikava wird zur Ikone, zur Anführerin der Bewegung. Im September 2020 wird die Freiheitskämpferin auf offener Straße von Sicherheitsbeamten verhaftet. 5 Jahre und 4 Monate verbringt sie daraufhin in einem belarussischen Gefängnis unter unmenschlichen Bedingungen. Kultur ist für Maria in dieser Zeit überlebenswichtig. Zeitweise hat sie Zugang zu einer Gefängnisbibliothek und den nutzt sie. Über 700 Bücher liest sie in der Haft.
Mit Büchern natürlich, man fühlt sich überhaupt nie allein. Wenn man mit Shakespeare, Montaigne, Goethe, mit Philosophern von 20. Jahrhundert, die haben genauso wie ich schon überlebt. Wenn du das liest und du verstehst das, weiß ich, kann das auch überleben.
Ja. Obwohl sie fast nichts von der Außenwelt mitbekommt, spürt Maria Kalesnikava auch im Gefängnis, dass sich ihre Familie, ihre Freunde, Kulturschaffende, Aktivisten und Politikerinnen auf der ganzen Welt unermüdlich für ihre Freilassung einsetzen. Auch das gibt ihr Kraft. Im Dezember 2025 wird Maria im Rahmen eines Deals zwischen den USA und Belarus freigelassen. Inzwischen lebt sie in Deutschland. Wenn man sie heute auf der Straße trifft und erlebt, dann begegnet man einer Frau, die so viel Kraft und Zuversicht ausstrahlt, dass man fast nicht glauben kann, welches Schicksal ihr widerfahren ist. Trotzdem ist Maria noch mitten im Prozess des Ankommens in ihrer neuen Lebensrealität.
Es gibt jetzt wahnsinnig viele Treffungen und Kommunikationen, nicht nur kulturell, sondern auch politisch. Und das alles nimmt von mir viel Kraft. Und bei mir ist es noch immer wieder schwer, bei großen Veranstaltungen zu sein, wo viele Leute da sind. Auch ich kann noch nicht gut bei S-Bahn oder U-Bahn mich irgendwie fühlen. Dann siehst du fast nie.
Als politische Ikone der belarussischen Oppositionsbewegung ist Maria Kalesnikava weiterhin ständig unterwegs. Auf Veranstaltungen, im Austausch mit PolitikerInnen.
Ich habe einfach zu wenig Zeit für mich selber, für Sport oder für Konzerte, die ich gehen kann. Und eigentlich, es geht ganz natürlich beide Richtungen, künstlerisch-kulturelle und politische Richtung. Ich entwickle das gleich intensiv und parallel.
Zurück in der Freiheit zu sein, bedeutet für die Oppositionspolitikerin auch, endlich wieder Musik machen zu können. Am 9. April wird Maria Kalesnikava im Berliner Radialsystem zum ersten Mal wieder auf einer Bühne stehen, Flöte spielen, tanzen und reflektieren. In ihrer Performance geht es um Freiheit, Würde und die Kraft des Geistes. In diesem künstlerischen Prozess verarbeitet sie auch ihre Erfahrungen im Gefängnis.
Man denkt immer, wenn man in einer Zelle ist, der ist schon unfrei. Ja, natürlich von Körper schon, aber geistlich. Man kann sich selber entscheiden, ob er frei ist oder nicht. Ich war immer frei. Innerhalb dieser 5 Jahre und 4 Monate. Jeden Tag, jeden Morgen war ich frei. Ich habe mich immer gefreut auf einen neuen Tag. Und ich habe nie verloren, dieses Gefühl von unabhängig zu denken, zu spüren, zu fühlen, zu träumen vor allem. Das ist ganz wichtig. Man muss immer träumen.
Von der Freiheit zu träumen, selbst in totalitären Regimen. Charlotte Weinreich traf die belarussische Oppositionelle Maria Kalesnikava in Berlin. Auch Max Ernst war ein Freigeist, ein Antifaschist noch dazu. Ein Künstler, dessen Werke die Nazis als entartete Kunst diffamierten. Was zur Folge hatte, dass er ins Exil fliehen musste. Von Marseille ging es über Lissabon nach New York. Mit dem Schwerpunkt auf seiner Frühphase ist Max Ernst nun im Museum August-Macke-Haus in Bonn zu sehen. Warum dort? Zum einen, weil Ernst und Macke sich kannten und sehr schätzten und in Bonn einige gemeinsame Künstlerjahre verbrachten. Zum anderen, weil die Direktorin des Macke-Hauses, Friederike Voskamp, einige Jahre am Max-Ernst-Museum in Brühl gearbeitet hat. Sie hat die gerade eröffnete Schau zu Macke und Ernst kuratiert. Anja Reinhardt über eine Ausstellung, die beide Künstler mit ihren unterschiedlichen Temperamenten und Kriegserfahrungen neu begegnen lässt.
Der weißhaarige Max Ernst sitzt in den frühen 1970er Jahren in seinem Atelier in Südfrankreich und zitiert das Gedicht La Ballade du Soldat von Georges Ribemont de Saigne. 36 Farblithografien hat er dazu angefertigt. Sie illustrieren die kalte Logik des Krieges, den Drill des Gleichschritts, die Härte und Kälte.
Einerseits spielt es eben an und greift dieses besonders einschneidende Ereignis Erster Weltkrieg auf, was die beiden Wege zwischen August Macke und Max Ernst ja getrennt hat. Gleichzeitig sieht man da aber eben künstlerische Ansätze, die das spätere Werk von Max Ernst auszeichnen. Eben so eine versatzstückartige, kollagierende Vorgehensweise, die letztendlich die Sinnlosigkeit und den militärischen Drill des Krieges vor Augen führen.
Friederike Voskamp verweist darauf, dass auch Max Ernst im Ersten Weltkrieg kämpfte. August Macke, der sich freiwillig gemeldet hatte, fiel schon nach wenigen Wochen im Alter von 27 Jahren. Für Ernst muss die zweifache Kriegserfahrung, das Kämpfen und später die Flucht als von den Nationalsozialisten verfemter Künstler prägend gewesen sein. Davon zeugen die Lithografien. Das Marschieren der Soldaten ist vollkommen sinnfrei. Der Mensch ist Insekt oder Affe, aber kein Individuum mehr. Als August Macke und der 4 Jahre jüngere Max Ernst sich 1911 kennenlernen, ist die Welt zwar schon geprägt von einem sich verschärfenden internationalen Ton. Gleichzeitig gibt sich die Gesellschaft in den Jahren vor dem Großen Krieg übermütig. Beide Künstler verbindet ihre rheinische Frohnatur. Max Ernst malt und zeichnet urbane Szenen, die die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts illustrieren. Oder karikaturhafte Porträts, die in wenigen Strichen satirisch satte Bürgerlichkeit einfangen. Mackes Humor ist verhaltener, vielleicht subtiler. Ein Mann in Frack und Zylinder scheint sich zu fragen, was sein Putz eigentlich soll. Auch die Auseinandersetzung mit religiösen Prägungen spielt bei beiden Künstlern eine Rolle, wenn auch auf jeweils sehr unterschiedliche Art.
Es ist ja tatsächlich auffällig, dass August Macke nur sehr wenige religiöse Szenen überhaupt erst dargestellt hat. Eine, die Flucht nach Ägypten, die auch einen großen biografischen Bezug hat, haben wir hier in der Ausstellung und haben sie gegenübergestellt mit einer Kreuzigungsansicht von Max Ernst. Und in beiden Werken wird deutlich, dass sie sich mit kunsthistorischen Vorbildern auseinandersetzen. Bei August Macke ist es eine Grafikfolge von Dürer, bei Max Ernst der Isenheimer Altar, aber auch Werke von El Greco.
Max Ernst setzt die Kreuzigung in düsteren Farben ins Bild. Links davon kauert Maria Magdalena, die die Mutter Gottes anzuflehen scheint. August Mackes Flucht nach Ägypten strahlt dagegen ruhige Heiterkeit aus, in einer pastellfarbenen subtropischen Landschaft. Zum allerersten Mal überhaupt in einer Ausstellung zu sehen, ist ein ebenfalls religiös gefärbtes, achteckiges Gemälde von Ernst mit dem Titel Im Zoologischen Garten von Köln.
Das zeigt auch so eine ganz eigene Ansicht des Zoologischen Gartens, die einerseits vielleicht humorvoll wirken mag, aber dann so ein bisschen doch bricht und vielleicht den dann eher surrealen oder rätselhaften Max Ernst so ein bisschen schon vorwegnimmt.
Die Schau im Bonner Macke-Haus konzentriert sich, bis auf die späten Lithografien, auf die kurze Zeit der gemeinsamen Jahre in Bonn, in der August Macke 1913 die Ausstellung rheinischer Expressionisten organisiert. Hier kann der Autodidakt Max Ernst erstmals öffentlich seine Bilder zeigen. Und hier wird eine rheinische Kunst behauptet, die sich selbstbewusst in eine Reihe mit der Avantgarde in Berlin und München stellt. Selbstbewusst waren auch die Frauen der beiden Künstler, denen ein eigener Raum gewidmet ist. Elisabeth Macke und Luise Strauß-Ernst.
Luise Strauß war eben auch eine ganz herausragende Persönlichkeit. Sie war eine der ersten Frauen, die an der Bonner Universität promoviert wurden. Sie hatte die Interimsleitung des Wallraf-Richartz-Museums inne.
Friederike Voskamp hat schon mehrere sehr kluge und erkenntnisreiche Ausstellungen verantwortet. Sowohl mit Zeitgenossen von Macke als auch mit zeitgenössischen Künstlern. Mit dieser Gegenüberstellung von Ernst und Macke setzt sie diese Reihe fort.
Die Künstler Max Ernst und August Macke vereint im Bonner Macke-Haus, Anja Reinhardt berichtete. In Sachsen-Anhalt haben über 40 Museen ihre Bestände auf mögliches Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus überprüft. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Morgen beteiligen sich diese Museen in Sachsen-Anhalt am bundesweiten Tag der Provenienzforschung. Dazu sind dann in Dessau, Roßlau, Halberstadt, Magdeburg und Wittenberg Veranstaltungen geplant. Und dann gibt's, wie in solchen Fällen üblich, Sonderführungen, Vorträge zur Arbeit der Kunstexperten. Die Leiterin der Koordinierungsstelle Provenienzforschung beim Museumsverband Sachsen-Anhalt ist Annette Müller-Spreitz. Und sie sagte uns auf Anfrage Folgendes.
Das Spannende ist, dass in Sachsen-Anhalt 43 Museen ihre Bestände auf NS-Raubgut und koloniale Kontexte geprüft haben. Und aktuell laufen sogar noch 6 vom DZK, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, geförderte Projekte. Eines zu kolonialen Kontexten, 2 zu Kulturgutentzug in der SBZ und DDR und 3 zu NS-Raubgut. Bisher haben wir Funde von NS-Raubgut, die an die Freimaurerlogen restituiert wurden. Und wir haben einen Fund von einem jüdischen Autographenhändler, dem David Salomon aus Berlin. In einem einzigartigen Projekt gehen 2 Provenienzforscherinnen dem Verdacht auf NS-verfolgungsbedingten Entzug bei rund 180 Objekten vermeintlich jüdischer Herkunft in 22 Museen nach. Und das wird dann spannend werden, ob dort NS-Raubgut dabei ist.
Die untersuchten Objekte sind aus dem Bestand des Altmärkischen Museums in Stendal und des Dannal-Museums Salzwedel. Mit etwa 80% liege der Schwerpunkt der untersuchten Objekte auf der NS-Zeit. Hinzu komme Sammlungsgut aus kolonialem Kontext sowie entzogenes Kulturgut in der sowjetischen Besatzungszone der DDR.
Die frankischen Stiftungen in Halle an der Saale beforschen die kolonialen Erwerbsumstände von rund 110 Objekten, die 2 Missionare aus Borneo für die Wunderkammer mitgebracht haben.
Insgesamt seien aber nur wenige illegale Erwerbungen festgestellt worden, sagte Annette Müller-Spreitz, die Leiterin der Koordinierungsstelle Provenienzforschung beim Museumsverband Sachsen-Anhalt, auf Anfrage von Kultur heute. Karneval, Fasching, Fastnacht, die sind auch Teil des immateriellen Kulturerbes in Brandenburg. Das Land nahm das bunte Treiben ins Landesverzeichnis auf, ebenso wie die Christmette in Luckau mit dem traditionellen Quempersingen, wie das Kulturministerium heute mitteilte. In der Lausitz würde auch gut Fasching und Fastnacht gefeiert, so Kulturministerin Manja Schüle heute. Auch Sachsen nominiert 4 Traditionen für das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Auf der Liste stehen die Kunstblumenproduktion in Sebnitz und die Porzellanherstellung. Das teilte das Kultur- und Tourismusministerium in Dresden heute mit. Auch die Fankultur an der Traditionsrennstrecke Sachsenring und die Parcoursbewegung werden für die Bundesliste vorgeschlagen. Die Kulturministerkonferenz entscheidet darüber aber erst im Frühjahr 2027. Schöne Fahrt hier, immer wieder ein Vergnügen. Der oft gehörte, typische, anpreisende Kirmesausruf, der könnte bald ein kostspieligeres Erlebnis ankündigen. Steigende Preise, Spritpreise und die Inflation können auf Jahrmärkten Fahrgeschäfte und auch Zuckerwatte teurer werden lassen, teilte der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Mecklenburg-Vorpommern mit. Er appelliert an die Politik, für eine Entlastung der Schausteller zu sorgen, damit die Preise auf den Volksfesten nicht weiter erhöht werden müssen. Wir sind alle betroffen, erklärte P. Hamberger, denn ihm zufolge reisten die meisten Schausteller eben mit LKWs durchs Land, was ihnen die steigenden Spritpreise dann besonders zu schaffen mache. Die Situation der Schausteller sei bald nicht mehr tragbar.
Die Kulturmeldung von und mit Michael Köhler. Die aktuelle Lage im Iran vor dem Ablauf des Ultimatums, ein Thema in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, wie auch die Diskussion um die Energiekosten in Deutschland. Bis hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Abend.